Meine beste Eigenschaft als Trainer ist wahrscheinlich, dass ich viele herausfordernde Fragen stelle und die Person selbst die Antwort finden lasse.
Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Einfach-Komplex-Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host Gregor Vollmer-Fuchs, der ich aus Magdeburg begrüßen darf.
Ja, guten Morgen, Alex.
Wir wollen heute reden über den Unterschied zwischen Mentorship, Coaching und auch Psychotherapie. Und vielleicht, wenn wir da reinstarten, das ist ja eine Welt, in der wir enorm viel unterwegs sind, die auch den Dienstleistungssektor massiv prägt. Warum wollen wir genau über dieses Thema reden, Gregor?
Weil es, glaube ich, da einen sehr, sehr großen Unterschied auch gibt. Also gerade wenn man das Thema der Psychotherapie halt mit reinnehmen, haben wir ja da einen großen Unterschied zu dem Coach- oder Trainer-Dasein an sich erstmal.
Und ich sage mal, allgemein gesprochen geht es auch viel um verwischende Kompetenzen, die wir hier wahrnehmen können. Also die meisten Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die im Dienstleistungssektor agieren, die haben schon mal verschiedene Trainings oder Coachings durchlebt. Und daraus, und das ist nur von der Begrifflichkeit getrennt, ergeben sich häufig auch so Mentor-Mentee-Beziehungen, über die wir heute sprechen wollen, als aber auch teilweise einfach Coaching-Erfahrungen mit jemandem, der extern primär auch für Reflexionen eben zuständig ist. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist bei vielen Kollegen genau das auch viel nutzen, die aber auch einfach mit einer privaten Krankenversicherung zu einer einer studierten Person dazu gehen könnten, ist halt immer so auch der Blick Richtung Psychotherapie und also psychologische Psychotherapie von ausgebildeten Menschen. Und ich hätte gesagt, wir fangen ganz am Anfang an. Warum geht man überhaupt in Trainings? Ja, oder warum lässt man sich denn überhaupt coachen?
Ich würde vielleicht sogar noch ein Stück zurückgehen. Ich würde vielleicht mit dem Mentor anfangen, wenn es für dich okay ist, weil ich glaube, das ist für mich die erste Stufe in dem Bereich. Wenn man sich einen Mentor sucht, der vielleicht schon an einer Position ist, die ich selbst erreichen möchte. Also es kann im sportlichen Bereich sein, dass er eine Leistung abgerufen hat, auf die er trainiert hat, ne? Bodybuilding. Wenn du sagst, hey, der hat schon mal 100 Kilo Bankdrücken gemacht, der weiß anscheinend, wie es geht. Jetzt frage ich den mal, wie ich das machen kann, um es auf einer einfachen Ebene zu lassen. Ich glaube, das ist für mich so der erste Step da rein. Also, dass man, wenn man sich einen Mentor sucht, jemanden sucht, der an der Stelle war, beziehungsweise ist, an der ich gerne sein wollen würde. Das ist, glaube ich, für mich so der erste Step in die Richtung, so in Richtung Coaching zu gehen. Weil am Ende sind es ja auch Coaches, die, wo man sagt, hey, der hat irgendwas erreicht, wo ich ihn auf jeden Fall zuhöre, weil der hat das erreicht, was er erreicht hat. Und ich wäre auch gern da oder entfernt dort, wo der entsprechende Coach halt schon ist. Schrägstrich war.
Also halten wir mal kurz fest, wir haben einen Ist-Soll-Abgleich bei uns selbst. Wir merken, wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären. Wir bemerken Eigenschaften oder Verhaltensweisen oder Ergebnisse bei Leuten, die uns damit inspirieren. Und dann ist die Annahme, wenn ich mit der Person spreche, das ist ja häufig eine richtige Annahme, aber wenn ich mit der Person spreche und darüber in Austausch komme und mich vielleicht auch von meinen Verhaltensweisen her angleiche, dann kann ich da auch ein Stück näher hinkommen. Ich denke, dass das eingängig ist und dass das viele Leute erstmal so weit bejahen können, ist unproblematisch. Also ich denke mal, da können wir, glaube ich, ein bisschen weitergehen und die Frage stellen, wo hat denn das Ganze Grenzen? Und eine der größten Sachen ist einmal, wenn ich mit Menschen spreche, die vielleicht gar nicht in dem Bereich abgeliefert haben, in dem sie coachen. Das wäre ganz schlimm. Da gibt es leider sehr, sehr viel. Oder wenn auch viele Verhaltensweisen oder einfach auch der Kontext, in dem diese Menschen vielleicht auch erfolgreich geworden sind, nicht annähernd vergleichbar ist und dementsprechend auch diese Adaptationsmöglichkeit reduzierter ist. Das wären so die Sachen, die mir direkt in den Kopf schießen.
Mir fällt halt auch ein, dass wenn es in Richtung Erkrankung geht, also in Richtung Depression oder ähnliches, man da halt wirklich nicht sich von einem Coach behandeln lassen sollte, sondern wirklich von einem studierten Psychotherapeuten, weil der dann wirklich da auch helfen kann, weil er da halt gezielt dafür ausgebildet ist.
Also wir sind ja jetzt quasi schon ein bisschen gesprungen. Mentor kann ja auch in der Gruppe dementsprechend agieren. Coach kann auch vor einer Gruppe agieren. Aber worauf wir jetzt auch gezielt ansprechen, ist genau dieser One-on-One-Beziehungsebene, die man da an der Stelle hat, die meistens eher professionell ist. Die kann auch manchmal sehr, sehr freundschaftlich werden oder ähnliches, wenn man mit den Menschen sehr viel Zeit verbringt, zum Beispiel auch. Aber genau. Das ist auch einer der Punkte, warum ich mir diese Folge gewünscht habe, weil ich ganz viele Kolleginnen und Kollegen habe, die lieber tausende von Euro in ein One-on-One-Coaching stecken mit der Person, die sich irgendwie Meditationscoach oder sowas nennt, anstatt quasi da einen vielleicht wissenschaftlicheren Ansatz zu nehmen. Und ich mir immer die Frage stelle, was führt denn eigentlich dazu, dass wir uns die Menschen aussuchen, denen wir wirklich zuhören? Und wie kann man da vielleicht schauen, wie wir uns da noch ein bisschen besser reflektieren können?
Ich glaube, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also wenn man auch die ganze Social-Media-Welt sich anschaut, da gibt es ja jetzt mittlerweile Coaches für alles. Coaches, wie ich ein Waldgrundstück kaufe, weil das ja besser ist als jedes andere Investment. Coaching, wie ich Immobilien kaufe, weil das ist ja besser als jedes andere Investment. Coachings für Bitcoin oder andere Kryptos, weil das ist ja besser als jeder anderes Investment. Also da schießt ja auch dieses Coaching-Thema ziemlich aus dem Boden. Ich finde es ganz spannend. Ich habe da vor einer Woche einen Kommentar gelesen. Ja, die, die es können, die machen's, und die, die es nicht können, wären Coaches. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, fand ich aber so als Reflexion gar nicht so schlecht, weil wenn die alle so erfolgreich wären in dem, was sie tun, bräuchten sie ja diese Coachings nicht, beziehungsweise würden sie da nicht so massiv für Geld nehmen müssen, weil dann können sie ihr Wissen einfach so weitergeben, weil sie ja finanziell selbst schon an einem Punkt sind, wo sie es nicht mehr benötigen. Wenn es jetzt rein um diese Coaching-Thematik geht, weil das Coaching-Feld ist ja auch sehr breit. Du redest ja viel vom psychologischen Coaching, wo wir uns ja auch bewegen. Aber Coaching-Begriff ist ja, wie gesagt, vom Sport über irgendwelche Geldanlagen bis hin zu psychologischen Themen ja auch sehr, sehr weit verbreitet. Ich glaube, da müssten wir erstmal differenzieren, in welche Richtung wir da jetzt unser Gespräch lenken wollen.
Ja, wir können ja relativ gut durchgehen. Also fangen wir mal an. Also physische Unterstützung sich zu holen, irgendwelche Coaches, Bücher lesen. Also das kann ja alles in einer Buchform passieren. Die Ebene, die ich am spannendsten finde, weil es die ist, wo am meisten Gefühl passiert und wo auch am meisten Geld mitgemacht wird, ist diese zwischenmenschliche Coaching-Ebene. Und da würde ich sagen, dass es gibt viele Bereiche, zu denen kann ich nichts sagen. Ne? Ich kann zu Physical Fitness wenig Aussagen treffen, weil das nicht mein stärkstes Feld ist. Man sieht sehr, sehr viel, und ich glaube, mit Angst wird sehr viel gemacht. Also immer da, wo die Leute am meisten Unsicherheit verspüren, sich selbst nicht genug sind und wo vielleicht auch viel Interpretationsspielraum herrscht, da machen sich Coaches in meinem Kopf am meisten breit. Also es ist auch häufig, also die Leute, die da gefährlich handeln, sind auch meines Erachtens nach Leute, die mit Ängsten von Leuten arbeiten, die Unsicherheiten von Menschen gegen sie ausnutzen und irgendeine Wunderwaffe, egal ob es jetzt fürs Abnehmen oder fürs Kopf frei kriegen, letztendlich verkaufen.
Und das finde ich kurz dazu, gepaart halt auch mit der Hoffnung, hey, wenn du einfach mein Coaching besuchst, werden sich alle Probleme, die du hast, in Luft auflösen. Ich habe da auch eine spannende Dokumentation dazu gesehen, zu dieser ganzen Coaching-Thematik. Und dann wird ja oftmals bei diesen ganzen Ketten-Coachings im Coaching verkauft, dass du das nächste Coaching noch brauchst, damit du das Problem dann wirklich löst. Und da wird dann erzählt, hey, du brauchst noch die Folgeseminare. Also da ist auch die Gefahr dann bei unseriösen Coaches sehr, sehr oft, dass du in so einen Strudel gerätst von, hey, ja, wir lösen jetzt einen Teil, und aber damit du es wirklich löst, dann gibt's das nächste Coaching oder die nächste Coaching-Serie, sodass Leute da auch ganz schnell in so eine Strudel geraten von, ich muss jetzt 5, 10, 15 und so weiter Coachings halt buchen.
Das war jetzt viel auch von der negativen Seite und von der einschränkenden Seite. Ich glaube, was man natürlich nicht verkennen darf, jeder von uns beiden, also ich kann auf jeden Fall drastisch und deutlich für mich sprechen, ich habe mir viele Mentoren gesucht in meinem Leben. Ich hatte viele verschiedene Arten von, ich sag mal, Ratgeber an einer Seite stehen, häufig auch Menschen, die halt ein ganz gutes Stück weiser waren und einfach schon länger da waren und viel Zeug gesehen haben. Und wir kommen ja auch aus einem System, was Ausbildung sehr stark in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, an vielen Punkten, an da, wo wir jetzt stehen dürfen, also mindestens ich wäre nicht da, wo ich jetzt gerade bin, wenn ich nicht Menschen hätte beobachten dürfen, die ein ganz gutes Stück weiter waren, um dann irgendwann festzustellen, hey, guck mal, das, was die können, kann ich auch, und dann langsam mich diesem Level anzugleichen. Also es wäre total verhohlen zu sagen, dass das nicht sinnvoll ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es dich wahrscheinlich mindestens genauso betrifft.
Ja, absolut. Also da sind wir ja auch einen sehr, sehr ähnlichen Weg gegangen in den letzten Jahren. Aber man muss halt auch sehr, sehr schauen, wie man sich als Mentor halt sucht. Und ich finde auch, ein Mentor kann auch ein Stück weit ein Lebensabschnittsbegleiter sein. So, dass man halt sagt, okay, der ist vielleicht in dem stark, was ich gerade brauche, Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man diese Skills erlernt hat oder sich selbst weiterentwickelt hat, darf man den dann auch austauschen. Also der muss jetzt nicht ein Leben lang mein Mentor sein oder in allen Bereichen auch nicht. Ne? Wir haben ja einen gemeinsamen Mentor. Im Privaten würde ich da jetzt nicht mit ihm tauschen wollen. Im Geschäftlichen ist das durchaus ein großes Vorbild. Aber halt nicht im privaten Sektor in vielen Sachen, weil er da Sachen handhabt, die ich nicht persönlich nicht so machen würde. Und das ist völlig legitim. Aber das heißt, er kann halt auch in dem geschäftlichen Kontext ein sehr, sehr großer Mentor, ein großes Vorbild sein und uns da auch unterstützen, muss er aber nicht adaptiert werden auf andere Bereiche des Lebens. Wohingegen man sich ja auch im Privaten Leute suchen kann, wo man halt sagt, Mensch, das finde ich total toll, wie der mit seiner Familie umgeht, wie der das alles managt und interviewt den vielleicht dann halt in dem Bereich, der dann dafür aber geschäftlich vielleicht ein anderes Level fährt als man selbst.
Und dementsprechend würde ich sagen, geht man auch solche Mentor-Mentee- oder Coach-Coachee-Beziehungen meistens in den Bereichen ein, die man auch selber mit hoher Priorität verfolgt. Also es ist nun mal so, dass das viel auch im Geschäftsbereich stattfindet, weil viele Leute einen Großteil der Zeit des Tages halt auch arbeiten. Ja, also ich meine, es gibt auch Gesundheits- und Ernährungscoachings, einfach weil das Energielevel damit reinspielt, Fitness-Coachings, Schlaf-Coachings, also es gibt ja alles noch und nöcher. Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, das Relevanteste und das ist eine Sache, die ich immer wieder sehe. Ich glaube, die meisten Mentoren, die ich mir gesucht habe, habe ich so für 6 bis 24 Monate ungefähr verfolgt. Also so nach einem halben bis 2 Jahren, wenn der Mensch auch nur halbwegs transparent ist, hast du die Message irgendwann verstanden. Die Person kann auch die Message auf 6 verschiedene Arten und Weisen sagen, aber irgendwann hast du es ein bisschen begriffen. Und es ist gut zu wissen, die sind da. Und ich habe auch jetzt die letzten Tage wieder gesehen, so ein paar Menschen, für die ich mich so um 2020 rum interessiert habe, da habe ich jetzt die letzten Tage mal wieder ein bisschen was gesehen, weil ich gemerkt habe, ich habe wieder dieselben Probleme wie damals in einigen Bereichen. Und dann kommt mal wieder ein David Goggins bei mir mit rein oder ein Jocko Willink oder ein zumindest die alte Version von ihm, die ich noch ganz passabel fand, von Jordan Peterson. So, also es sind Sachen, die, also auch einfach externe, die damit reinspielen. Oder Alex Hormozi, der jetzt seit 1,5 Jahren komplett viral geht, den ich vorher gar nicht kannte, wo du mir das Buch damals gezeigt hast. Das ist eine Person, die jetzt noch das Ganze begleitet, aber wo man auch so irgendwann das Gefühl hat, okay, der produziert sehr viel und da kriegt man auch nochmal ganz viele verschiedene Blickwinkel. Aber ich denke, man gibt dem Ganzen nochmal so 12 Monate und irgendwann habe ich es gerafft, was der sagen möchte.
Ja, man muss sich halt dann halt selbst so ein kleines Potpourri erstellen, ne? Also von jedem so das rausziehen, wo man sagt, das ist das für mich Anwendbare auch, weil man kann ja auch die Situation immer nicht eins zu eins adaptieren, sondern muss halt schauen, okay, von dem, was dieser Mentor mir beibringen kann, picke ich mir jetzt genau das raus, was für meine Situation anwendbar ist. So, also ich darf nicht in diesen Glauben verfallen, ich muss jetzt einfach kopieren, dann das Gleiche zu erreichen, weil wir können nicht kopieren, auch wenn wir uns vergleichen, das würde ja niemals funktionieren, wenn wir beide genau das Gleiche tun würden. Mit genau der gleichen Art und Weise, weil wir halt grundverschieden sind. Und das ist, glaube ich, da auch ganz wichtig. Also wenn man einen Mentor hat, geht es nicht darum, den eins zu eins zu kopieren, sondern sich das rauszusuchen, was für einen selbst anwendbar ist und den größten Nutzen hat.
Und da kommen wir jetzt mal zu einer Frage, die ich merke, die ich einfach sehr stark anders beantworte als viele unserer Kolleginnen und Kollegen. Wie viel darf ein Coaching kosten oder wie viel sollte auch ein Coaching kosten? Wie gehst du an diese Frage ran?
Ja, sehr gute Frage, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ich glaube, das kommt ein bisschen auch drauf an, was es für mich kosten darf, wie groß der Schmerz ist, den ich gerade in dieser Situation fühle. Also wenn ich ein großes Bedürfnis habe, also von einer großen Herausforderung stehe, bin ich, glaube ich, eher bereit, da mehr Geld für zu bezahlen, um die zu lösen, als wenn es Coachings sind, die mich eher längerfristig weiterbringen. Sag ich mal, also die jetzt aktuell einen kleineren Input hätten, aber längerfristig was Größeres bewirken, auch wenn das wahrscheinlich von der Denkweise her total nicht schlau ist, würde ich aus der Emotion raus sagen, wenn ich ein großes Bedürfnis habe und ich kriege das sofort gelöst, wäre ich bereit, mehr Geld auszugeben, auch wenn man das, wenn man es rational wirtschaftlich betrachtet, wahrscheinlich nicht die schlauste Idee wäre.
Ich habe das Gefühl, mich von vielen Leuten relativ stark zu unterscheiden. Eine Sache, die bei mir immer mitschwingt, das hat irgendjemand mal, ich weiß nicht, ob es über Luxusmarken war oder irgendwo habe ich es auf jeden Fall mal gehört. Es war, nur weil etwas selten ist, ist es nicht wertvoll. Nur weil etwas selten ist, ist es nicht wertvoll. Und also ich habe, glaube ich müsste mal nachdenken, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben für ein Coaching mehr als 300 € bezahlt. Und das in 8,5 Jahren Karriere. Wohl wissend, und das muss man auch sagen, ich habe gerade jemanden, der mich dauerhaft begleitet seit Mitte 2023, mit dem ich mir auch viele Fälle teile. Da haben wir viele verschiedene Teilungsmodelle auf Umsatz. Aber ansonsten für so das, was man nicht so mal klassischerweise mit Coachings verbindet, habe ich noch nie mehr als das ausgegeben. Und ich bin sehr viel, ich habe häufig das Gefühl, das, was im deutschen Space von vielen Coaches auch Vertriebstrainings verkauft werden, zu teuren Preisen, gibt es gefühlt für 0 Cent online auf YouTube auf Englisch, wobei vielen einfach eher die Sprachbarriere fehlt. Und das ist so eine Sache, wo ich immer wieder merke, vielleicht habe ich da einen blinden Winkel oder blinden Punkt irgendwo, wo ich für Sachen nochmal mehr Geld ausgeben müsste, weil ich denke schon, dass eine sinnvolle Weiterentwicklung des eigenen Selbst eigentlich mit die beste Investition ist, die man an vielen Stellen treffen kann.
Ich glaube, der Blickwinkel der meisten Menschen ist ein anderer, weil wenn ich mir das selbst zusammensuche, muss ich mir das selbst zusammensuchen. Es ging ja bei uns im Vertrieb dieses Limbeck verkaufen, dieses Buch, sehr viral vor, ich glaube, 2-3 Jahren. Also es war so mitten in Corona, 21, 22, kann auch 20 gewesen sein. Wenn man sich das durchgelesen hat, ich habe das, weil ich das Hörbuch habe und ich bin ja der Hörbuchmensch, aber ist ja egal, dann ist dieses Buch eine Zusammenfassung aus vielen anderen Vertriebsbüchern, die es schon gab, die auch klassische Vertriebslektüre darstellen, die man eigentlich so liest, wenn man neu in einem Vertrieb ist. Und er hat quasi nichts anderes gemacht, als ich nehme jetzt 5 Bücher, vielleicht waren es auch mehr, vielleicht auch weniger, und pack die jetzt alle zusammen in eins und verkauft das als Verkaufsfibel. Was anderes hat er nicht gemacht. Das heißt, der hat vertrieblich schlau einfach nur diese Bequemlichkeit der Menschen da an dem Punkt bespielt, wo er halt sagt, naja, wir müssen jetzt halt nicht 5 Bücher kaufen, sondern kaufen einmal mal eins. So, da steht alles zusammen hier fast drin. Mehr war das für mich nicht. Also dann wurde da bei uns ja auch im Konzern eine Riesenvertriebsschulung zu aufgebaut. Das gab's alles schon. Also alles, was da drin stand, da war für mich wenig Neues drin. Das war alles Wiederholung aus alten klassischen Büchern wie Lebe begeistert und gewinne, ne, das ja fast 100 Jahre, glaube ich, alt ist, dieses Vertriebsbuch. Und sowas hat er einfach nur aufgearbeitet, ein bisschen neuer, moderner gemacht. Trifft damit, glaube ich, die Bequemlichkeit. Und wenn ich jetzt auf YouTube gehe und jetzt suchen müsste, ja, und dann stecke ich da Zeit rein, jetzt muss ich gucken, welcher Content Creator passt da zu mir, also welcher Kanal passt zu mir, welcher löst die Probleme, die ich habe, ist es, glaube ich, einfach leicht zu sagen, hey, hier gibt's ja auch das lustige Meme, shut up and take my money, ich gehe zum Coaching und er hilft mir dann schon. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den man da berücksichtigen sollte.
Das würde auch erklären, warum ich so verwirrt bin, dass viele Leute so Mental Health Coaches Geld in den Rachen werfen. Und wenn die Leute, die das machen, auch alle eine private Krankenversicherung haben, und ich weiß ja, ich bin ja noch im Überlegen, ob ich vielleicht irgendwann mal diese Psychotherapeutenausbildung mache, die einfach gar nicht in meinen Zeitplan passt, weil du gefühlt 3.500 Praxisstunden brauchst, bevor du dich so nennen darfst. Also da musst du schon ein bisschen was können. Und warum dieselben Leute nicht einfach zu einer Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten gehen, um halt auch viele mentale Blockaden zu lösen. Und ich glaube, eine Sache, die mich daran immer so ein bisschen wundert, ist, dass so diese Coachings, wenn die günstig sind, kosten die irgendwie 1.000 im Monat. Und das geht halt Tendenz bis, meinetwegen auch mal nur 500, 600 für 4 Termine. Aber du zahlst fast immer mehr als du auch privat bei einer Therapeutin und bei einem Therapeuten zahlen würdest. Ich klar, mit dem Gefühl, das nennt sich nicht Therapie, das heißt, ich bin nicht kaputt. Kann ich greifen, kann ich verstehen. B, ist es ein bisschen alternativ. Viele Leute aus dem Dienstleistungssektor stehen total drauf, individuell, alternativ. Ich habe einen Coach, den du nicht hast. So, ich kann dir den weiterempfehlen. Ich bin ein cooler Typ. Sehe ich alles. Aber das ist so eine Sache, wo ich gar keinen Bezug zu kriege, wieso das eine sinnvolle Sache ist.
Warum das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, der erste Punkt ist da herauszuheben, dass viele Psychotherapeuten mit ich bin krank. Also das ist ja, es ändert sich jetzt langsam, aber bis vor 5-6 Jahren war doch, wenn du zum Psychotherapeuten gehst, ja, du hast ja einen Schaden, hast ja einen Dachschaden, wie man so schön sagt, hast ja eine Macke, musst eine Klapse. Das sind ja alles Begriffe, die denen nicht gerecht werden, was dort passiert. Aber das ist ja, ich weiß nicht, wie es dir war, aber meine ganze Jugend bin ich so zu mentalen Sachen aufgewachsen. Hast ja einen Schatten, der muss in die Klapse. Das war ja nie eine anerkannte Krankheit. Das hat sich ja jetzt eigentlich seit Covid erst so wirklich entwickelt. Und ich glaube, viele sind da einfach noch nicht kognitiv auf dem Niveau, wo die sagen, okay, ich kann zum Psychotherapeuten gehen, ohne dass ich jetzt krank bin. weil es halt auch schwierig ist, ne? Gebrochenes Bein sieht jeder. So, dass da ein Schaden halt ist am Körper. Bei mentalen Sachen ist es halt nach wie vor sehr, sehr schwierig. Nicht gerade bei Männern, und wir sind ja vorwiegend im Vertrieb mit Männern unterwegs, fällt es denen ja, glaube ich, noch mal schwerer. Also das sehe ich ja auch in meiner täglichen Arbeit, dass eher Frauen zum Psychologen gehen als Männer. Da ist die Schwäche auch einzugestehen, weil wir auch da nicht so aufgewachsen sind, dass wir gerade mentale Schwäche halt zeigen dürfen.
Ich finde es spannend, dass du das als Hauptpunkt nennst. Mein Gefühl fast immer ist, also ja, dieses Schwächethema, das schwingt vielleicht mit. Eine Sache, die mir häufig bei Menschen, die ich wirklich seit Jahren massiv schätze, enorm gegen den Strich geht, ist, dass die irgendwelchen lustigen Leuten aufgesessen sind, die Sachen verbreiten, die wissenschaftlich widerlegt sind, die irgendwelche Doktortitel haben von irgendwelchen lustigen Universitäten, irgendwelche Ehrendoktortitel, die gar nichts aussagen, die wissenschaftlich kompletten Müll erzählen. Und wo Leute sich dahinter klemmen, weil es so 30% Allgemeinwissen ist, 40% in Richtung Self-Help und dann nochmal 30% irgendwelche komplette falsche, gequirlte, naja, ich sage jetzt den Begriff nicht, aber und mein, ich möchte noch dahinter kommen, was da genau passiert. Und mein größtes Gefühl ist einfach, dass dieser Individualismus, den vor allen Dingen auch liberal denkende Menschen häufig haben und diesen Wunsch, ich bin besonders, ich bin einer von 1000 oder einer von 1 Million und ich habe hier eine Community gefunden, die sind alle besonders, dass da so viel mitgearbeitet wird, um Quads zu machen, dass es mich einfach jede Woche eigentlich ums Neue verwundert.
Wir sind jetzt ja aber auch in einer Generation des Selbstoptimierens komplett drin. Also vielen fällt es ja auch leicht, schwer, Gegenteil von leicht, einfach zufrieden zu sein mit dem, was sie sind und mit dem, was sie haben. Und genau da setzt ja auch diese ganze Coaching-Szene halt an. Du kannst schöner werden, du kannst reicher werden, du kannst gesünder werden, am besten alles gleichzeitig. Und ich zeige dir den Weg, wie. Und egal, wie viel du schon hast, diese Coaches zielen ja immer drauf ab, du bist noch nicht genug. Du musst dich weiter optimieren, du musst weiter das machen, du musst weiter das machen, um noch besser zu sein, um noch besser zu sein. Und dann bist du, wie vorhin schon erwähnt, einfach in so einem Strudel halt auch drin. Und es spielt wieder auf das ein, was du auch sagst. Wenn ich jetzt diesen Skill erlernt habe, bin ich ja dann besser als du. Also es macht mich dann wieder auch besonderer. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Spirale.
Ich habe ja, und das ist, ich glaube, das ist so schwer zu trennen in dem Space. Ich glaube, dass Begleitung von Menschen enorm hilfreich ist. Ich habe ein paar Leuten jetzt auch wieder im Oktober, das nennt sich Power Days bei uns, ein internes Coaching gegeben, wie die ihre nächste Beförderungsstufe machen können, die ich jetzt schon seit Jahren habe, wo ich genau auch mit denen zusammen auch in der Gruppe nochmal rausfinden konnte, wo sind eigentlich deren Schwachstellen im Privaten, im Beruflichen, finanziell, wo blockieren die sich? Und wir sind die ganze Zeit eigentlich nur gemeinsam in die Blockaden reingegangen und auch diese, also du hast ja eigentlich, dass viele dieser Coachings, die auch in der Gruppe stattfinden, wie so Selbsthilfegruppen sind für gewisse Bereiche, wir nennen es nicht so, aber es ist de facto eigentlich das. Und ich finde das ja wertvoll. Und es hat mich unglaublich stolz gemacht, dass jeder von denen befördert wurde in den letzten 6 oder 8 Monaten. Ich weiß nicht, was war im Oktober war. Aber jeder von denen hat das gepackt, was wir damals uns rausgesucht haben. Und das fühlt sich sehr mächtig an. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich sehr wertvoll finde. Das Gegenteil davon ist, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, den schätze ich sehr. Der ist jetzt bei irgendeiner Immobiliengruppe mit drin. Ist jetzt auch egal welche. Und das ist so ein Netzwerk. Da kannst du dich einkaufen für einen gewissen Monatsbetrag. Und dann steht da auf deren Seite deine exklusive Immobiliengruppe. Und dann gefühlt im nächsten Satz, jeder kann mitmachen. Solange du diese, keine Ahnung, 100 Euro zahlst oder was. Das löste mir immer dieses, womit wird denn hier gerade gespielt, aus. Also, dass man Leuten zuhören sollte, die viel gerissen haben in ihrem Leben, raff ich vollständig. Dass man für Bereiche, die man nicht gelöst bekommt, jemand Ausgebildetes haben sollte, der sich damit auseinandersetzen kann. Mental Health, haben wir gerade drüber gesprochen. Verstehe ich total. Aber diesen Faktor, sich von Leuten, die einfach nur damit spielen, dass man gerne anders sein würde und dass man gerne diesen Exklusivitätsgedanken hätte, dass man sich von denen das Geld aus der Tasche ziehen lässt, das ist eine Sache, die für mich total unintuitiv ist und wo ich gefühlt jede zweite Woche irgendwelche Frustrationsmomente erlebe, weil ich da mit dem Kopf ja nicht reinkomme. Vielleicht kannst du mich da an der Stelle noch mal ein bisschen mehr erleuchten.
Oftmals sind diese Sachen ja aber auch sehr gute Marketing oder sehr gut vom Marketing aufbereitet. So, das heißt, es erzeugt ja immer so ein exklusives Gefühl, ist immer eine zeitliche Verknappung eigentlich vertriebstechnisch gesprochen. Das heißt, dieses Angebot ist nur noch gültig bis 31.7. Wir nehmen ja heute am 11.7. auf. Und dadurch erzeugst du halt immer so ein FOMO. Und gerade Leute, wie die im Vertrieb sind, sind ja auch sehr anfällig, gerade die Individualisten, für, hey, oh, ich könnte da jetzt was verpassen, was für mich total cool sein könnte, weil ich bin ja der besondere Typ. Und ich glaube, da spielt sehr, sehr vieles drauf ein, wo man halt sagt, also ich merke das selbst, wenn ich mir viel solche Werbung halt angucke oder es viel eingespielt kriege in gewissen Portalen, dann setzt schon so eine gewisse Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, an der Stelle einfach ein, weil man halt sagt, hey, vielleicht verpasse ich ja doch was. Und wenn du das dauernd, wir sind viel auf Social Media, dann kriegst du das dauerhaft gespielt. Also du kriegst das dauerhaft auch subtil, ja, das ist ja die Macht, die die neuen Social Media Plattformen haben, immer wieder so zwischen dem Content, den du so guckst, immer wieder reingespielt, guck mal hier das Coaching, guck mal hier das Coaching. Das sind auch dann immer die gleichen für einen gewissen Zeitraum. Ich habe das mal beobachtet. Und dann entwickelst du irgendwie so einen, boah, ja, vielleicht verpasse ich da ja doch was. Also wenn das jetzt so oft subtil so kommt, dann verpasse ich da vielleicht was. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, gerade wenn du, wir arbeiten ja viel mit sehr individualistischen Macht, nach Macht und Erfolg strebenden Menschen zusammen, dass sie dann einfach Schiss haben, was zu verpassen.
Das kann ich wieder greifen. Da muss ich auch gerade drüber nachdenken. Ich glaube, ich bin halt nicht auf Instagram. Bin ich einfach nicht. Die Leute, die ich auf YouTube gucke, kann ich auf YouTube wahrscheinlich noch für die nächsten 20 Jahre gucken. Also es ist total irrelevant. Und ich hätte mal fast, ich habe, glaube ich, mal 2 oder 3 Bücher gekauft, aber ich glaube, ich habe mehr als den Bereich soweit nicht, okay, soweit nicht erfasst gehabt. Was halten wir fest? Wir halten fest, Beziehungen zu wichtigen Menschen im Leben, die einen in verschiedenen Bereichen auch weiterhelfen können, die einen weiterbringen können, von denen man lernen kann, sind wichtig, Klammer auf, auch Leuten Dinge zu lehren, ist ebenfalls wichtig, das ist ja die Kehrseite davon. Coaches oder Unterstützung in den Bereichen sich zu suchen, die einem wichtig sind, kann sehr vorteilhaft sein. Man muss halt immer gucken, wie ist die Preis-Leistungs-Grenze, die ich da rausbekomme und wie lerne ich auch als Mensch und wofür bin ich auch empfänglich? Also wofür gebe ich vielleicht auch überdurchschnittlich viel Zeit, Energie oder Geld aus? Und für Gesundheitsthemen eher professionelle Hilfe empfohlen. Natürlich, wenn der eigene Coach funktioniert, dann ist das natürlich erstmal ein adäquates Substitut dafür.
Ich glaube, man darf sich auch trauen, gezielt die Leute anzusprechen, die dort sind, wo man gern hin möchte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele sehr erfolgreiche Menschen sehr bereit sind, ihr Wissen zu teilen, unentgeltlich auch oft, wenn die merken, dass du jetzt nicht nur so, ich bin jetzt motiviert und ich will jetzt Millionär werden und jetzt suche ich mir einen Mentor, sondern wenn du mit wirklicher Ernsthaftigkeit und auch mit einer gewissen Leidensfähigkeit bereit bist, diesen Weg zu gehen und dich dann an Menschen wendest, die dort sind, wo du gern sein möchtest, sind meiner Erfahrung nach viele gute, charakterlich gute Menschen dazu bereit, dich mit auf die Reise zu nehmen.
Wie beendet man so eine Folge sinnvoll? Was sind Sachen, die man... Also ich habe das Gefühl, das machen wir wieder so eine Folge, die sehr viel auffühlt, die auch keine Lösung in dem Sinne bietet, dass man das jetzt nicht auf 1 oder 2 Sätze runterreduzieren ließe. Mein Gefühl ist einfach, dass eine Sache, an der jede Person einfach weiter und weiter und weiter schauen und optimieren kann für sich selber, als aber auch sich regelmäßig mal reflektieren kann, ob vielleicht der Weg, wie man sich Informationen besorgt und mit wem man redet, noch genau das Richtige ist.
Und sich, bevor man irgendwas bucht, hinterfragen, ob es nur die Angst ist, was zu verpassen oder ob es wirklich ein Bedürfnis ist, weil man sagt, hey, ich habe eine Situation, die muss ich oder möchte ich gelöst bekommen oder optimieren und deswegen mache ich das. Ich glaube, das ist noch ein sehr wichtiger Punkt.
Damit sagen wir danke. Ne? Egal, wo ihr uns zuhört, egal ob morgens, mittags, nachmittags, abends oder zum Schlafen gehen, wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende und freuen uns auch natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, ciao.